Fritz. Podcast. Markus Richter. Trackback.
Mit zwei wichtigen Nachrichten. Erstens, das Block ist nicht ganz in Ordnung. Und zweitens, ich bin jetzt endlich Gildenmeister. Juhu! Guten Abend. Hier bei Trackback auf Fritz am 3. März, kurz nach 6, die Show mit Internet und so, zu der ich euch herzlich willkommen heiße und wo es heute um zwei Klassiker des Netzes geht, also das, worüber sich Leute, die viel mit Rechnern zu tun haben, häufiger mal beschäftigen oder mit Online-Netzwerken. Das eine ist Verschlüsselung. Es sagen ja die Nerds, sag ich mal so immer so, ja, am besten wäre es ja eigentlich irgendwie, wenn ihr alle eure Kommunikation komplett verschlüsselt, so dass sie nur der lesen kann, an den sie wirklich gerichtet ist. Und mittlerweile gibt es ja für alles Mögliche irgendwie auch schick aussehende Open-Source-Lösungen, also Programme oder Netzwerke oder bekannte Webseiten. All das wird irgendwie nachgebaut und darf dann von jedem umsonst benutzt werden. Nur mit Verschlüsselung ist das anscheinend nicht so einfach. Und es gibt einen Blogger, der hat sich in der letzten Woche damit beschäftigt, ob das überhaupt noch eine Rolle spielt oder nicht und wird hier in der Sendung das Ergebnis vortragen, was es wohl sein wird. Und der andere Klassiker ist die sogenannte Datensammelei. Ja, wenn wir an Datenschutz und Datensammelei denken, dann sind natürlich Facebook und Google irgendwie ganz weit vorne. Aber jetzt hat Richard Gutjahr, ein anderer Blogger, rausgefunden, es gibt noch ein viel schlimmeres Datensammeln- und Verkaufsmonster. Und das sitzt hier in Deutschland. Was das ist, das erfahrt ihr hier und heute im Verlauf der Sendung. Dazu gibt es natürlich noch ein paar Extra-Links und ein bisschen Netzmusik. Netzmusik ist die Musik, die ihr euch aus dem Netz runterladen könnt, möglicherweise auch weitergeben, wenn sie unter einer Creative Commons Lizenz stehen. Und das ist der erste Fall, den wir euch heute hier präsentieren. Aber bevor wir dazu kommen, ein bisschen Theorie. Diese Musik ist nämlich Shoegaze. Shoegaze ist ein Begriff aus der Musikwelt, der angeblich daher kommen soll, dass die Musiker, die es aufführen, immer so ganz verschüchtert auf der Bühne auf ihre Schuhe gucken. Andere sagen, das sind nicht ihre Schuhe, die sie da beobachten, sondern das sind die Gitarristen, die auf die tausenden Effektgeräte runtergucken. Was heißt das aber musikalisch? Musikalisch heißt das meistens so verträumter Indie-Rock. Und man kann eigentlich, wenn irgendwo dieses Label dran steht, bedenkenlos downloaden. Herrgott nochmal. So, genug der Theorie, habe ich jetzt ein bisschen Musik verdient. Die kommt jetzt von Conduits. Der Song heißt Top of the Hill und teast das Debütalbum an. Das soll ebenfalls Conduit heißen und bei Beep Beep, einem holländischen Netlabel, erscheinen. Bis es soweit ist, müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, denn der erste Track ist alles, was es davon bis jetzt zu hören gibt. Falls es mehr gibt, sagen wir euch sofort Bescheid. Jetzt aber erstmal die Conduits mit Top of the Hill.
Oh,
Top of the Hills von den Conduits, sogenannte Shoegaze, zum Runterladen. Und Link dazu gibt's im Blog zur Sendung. Und das mussten wir aushilfsweise woanders hin umziehen. Und den genauen Link, den gibt es einfach direkt auf fritz.de.
Fritz Trackpack. Vom www ins RADIO.
Bringen wir euch jede Woche ein paar Links, die wir gesehen haben und wo wir dachten, hey, vielleicht könnten die euch auch interessieren. Wayne Schlegel präsentiert euch jetzt gleich etwas über elitäre Betriebssysteme, über gehackte Online-Netzwerk-Dinger und eine Abzockfallen-Verhinderungsgesetzgebung.
Politik und Netz, das sorgt oft für Ärger, aber anscheinend kommt manchmal auch was Sinnvolles raus. Wie das Shop-Betreiber-Blog berichtet, soll demnächst ein neues Gesetz verabschiedet werden, das euch vor Kosten und Abo-Fallen im Internet schützt. Danach soll jeder Button, der einen Verkaufsvorgang abschließt, deutlich so beschriftet sein, dass euch klar wird, dass ihr gerade Geld ausgebt. Zum Beispiel muss also sowas Ähnliches wie zahlungspflichtig bestellen draufstehen. Ist das nicht der Fall, müsst ihr auch nichts zahlen. Wenn alles gut geht, soll das Gesetz am 1. Juni in Kraft treten. Nicht nur normale Rechner, Tablets oder Smartphones sind online, auch Drucker, Kameras, Backup-Festplatten und andere Geräte haben mittlerweile einen Netzwerkanschluss. Geräte, die im Netz sind, können natürlich auch darüber angegriffen werden und sind häufig ungeschützt. Wie der Nachrichtendienst Heise berichtet, ist es dem Hacker Michael Sutton gelungen, mehrere tausend Geräte zu identifizieren, die ungeschützt online sind. Zum Beispiel konnte Sutton in ein Videokonferenzsystem eindringen und Bild und Ton des Gerätes abgreifen. Das perfekte Szenario für eine feindliche Überwachung, die durch Unachtsamkeit möglich wurde. Manchmal hat man den Eindruck, dass Linux kein Betriebssystem ist, sondern eine elitäre Religion. Darunter hat mittlerweile auch Linus Torvald zu leiden, der Vater und eine der Hauptfiguren von Linux. Er musste zahlreiche Pöbeleien ertragen, weil er sich erlaubt hatte, einen Computer von Apple zu benutzen. Laut Martin vom Binnenblock schaden die selbsternannten Open-Source-Fanatiker der Verbreitung von Linux, denn niemand mag sich mit einem Betriebssystem abgeben, dessen engstirnige Fans wegen eines Stücks Hardware ausfallend werden. Deichkind haben anscheinend das Web verstanden. Ihre aktuelle Single Leider Geil ist gerade ein Renner auf YouTube.
Es tut mir leid, doch ich muss leider gestehen, es gibt Dinge auf der Welt, die sind leider geil.
Dabei haben die Jungs nichts anderes gemacht als viele anderen YouTuber auch. Sie haben einfach ein Best-of aus anderen Videos zusammengeschnitten. Nach Illegale Fans schon die zweite Anspielung auf die Netz-Community. Jetzt wird es spannend, wie die Netzbewohner reagieren. Anbiederung oder echter Teil der Gemeinschaft? Das könnt nur ihr entscheiden. Für allgemeine Begeisterung unter Wikipedianern und Creative Commons Fans sorgte diese Woche ein Blogpost des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Unter der Überschrift Creative Commons, die Jedermann-Lizenz und die Inhalte des DLR wurde verkündet, dass viele Fotos und Videos unter einer CC-Lizenz stehen. Damit ist es allen Usern erlaubt, Material vom DLR zu nutzen, weiterzugeben, zu bearbeiten und sogar kommerziell zu nutzen, solange ihr das DLR als Quelle nennt. Ein sehr fortschrittlicher Ansatz, der auch bei vielen anderen Institutionen wünschenswert wäre. Und noch ein YouTube-Video hat diese Woche Aufsehen erregt. Ein Trainingsvideo, wo wichtige Fußballtechniken wie Dribbling, Dreifachpässe und Trickschüsse gezeigt werden. Allerdings nicht von normalen Fußballspielern, sondern an einem Tischkicker. Falls ihr also immer schon mal wissen wolltet, warum ihr beim Kickern immer abgezogen werdet, hier könnt ihr euch das mal in Zeitlupe anschauen und vielleicht auch für die nächste Partie was abgucken.
Alter Schwede, ich weiß jetzt auf jeden Fall, warum ich immer abgezogen werde und ich glaube auch, es dauert echt lange, bis ich das alles lernen kann. Aber guckt es euch mal an, die Links dazu gibt's im Blog zur Sendung und den Link dorthin auf fritz.de. Mit Markus Richter, der extra dafür wieder auf Thunderbird umgestiegen ist. Guten Abend. Es gibt in Nerdkreisen eine allgemein akzeptierte Idee und das ist die Idee der Verschlüsselung. Meint, die meisten Nachrichten, die ihr durchs Netz schickt, gehen dort unverschlüsselt durch. Das heißt, jeder Rechner, an dem die vorbeikommt, und das sind nicht wenige, kann die einfach so mitlesen. Zum Beispiel Mails, zum Beispiel viele Instant Messagings, also Chats und all die ganzen anderen Sachen. Und die Idee der Verschlüsselung sagt, eigentlich sollte das so sein, dass zwischendurch niemand mitlesen kann und dass ihr das halt irgendwie verschlüsselt. Das geht, indem man einfach Mathematik drauf wirft, aber die Programme, die es dafür dafür gibt, sind sehr schwierig zu bedienen und auch nicht sonderlich beliebt, weil sich einfach keiner Mühe gibt. Jetzt gibt es aber also auf der einen Seite diese Idee, die eigentlich akzeptiert ist, auf der anderen Seite ist die Umsetzung eher schwierig und die Frage ist, was soll daraus werden? Nils Kopschetzky, ein Blogger, hat sich damit beschäftigt und stellt in einem Blogartikel aus der letzten Woche die Frage: Verschlüsselung in Mail und Chat, der Kampf ist verloren oder auch nicht? Wollte ich von ihm genauer wissen, habe ihn angeskypt und wollte gefragen, ob genau das jetzt der Fall ist oder etwa nicht.
Also aktuell würde ich ja eher sagen, er ist verloren, weil der Großteil der Nutzer inzwischen Facebook zum Beispiel benutzt als Medium der Wahl, um Nachrichten zu schreiben, also sogar als E-Mail-Ersatz und auch fürs Instant Messaging. Und da die Webseite benutzt und da wird alles mitgelockt und es scheint allen egal zu sein. Und da speichert Facebook einfach mal komplett mit, unverschlüsselt und so.
Das ist die eine Sache, sozusagen, dass Leute Dinge benutzen, wo Verschlüsselung gar nicht möglich ist. Aber es ist ja auch so, wenn man guckt, also Instant Messaging zum Beispiel, also Google Talk oder so, oder Mails, die kann man ja verschlüsseln, aber auch da benutzt es fast keiner. Warum glaubst du, ist das so?
Weil man dann in der Regel irgendwie einen extra Client braucht, der dann auch sowas wie Verschlüsselung benutzt, also Verschlüsselung kann, und dann sind entweder die Verfahren unbekannt wie S/MIME oder sie sind gegebenenfalls bekannter wie GPG, lassen sich aber nicht so schön benutzen. Bei Chat gibt es dann OTR als Verschlüsselungsverfahren, aber da gibt es nur wenige Clients, die es unterstützen. Da muss dann der richtige Client und beide Seiten müssen es können. Und ich bezweifle so ein bisschen, dass auch der Großteil der Nutzer weiß, dass das geht. Und viele benutzen halt, wie gesagt, Facebook oder ähnliches direkt von der Webseite und da geht's einfach nicht.
Also es liegt vor allem dann an den Clients, also den Programm. Das könnte ja mal eigentlich einer programmieren. Es gibt ja diese große Open-Source-Bewegung. Warum das keiner macht, ist sozusagen und bleibt schleierhaft. Glaubst du, es besteht noch Hoffnung, den Kampf zu gewinnen? Oder wie müsste das aussehen? Also deine Wunschvorstellung von Verschlüsselung, wie wäre das?
Naja, die Wunschvorstellung von Verschlüsselung wäre, also bei OTR, also für Chat ist man ja schon recht nah dran, da ist es ja einfach nur ein Knopf. Das Ding ist, dass es halt überall verfügbar sein muss. Also es muss dafür Clients geben, die auch ansprechend sind, die man benutzen will, die OTR unterstützen und nicht irgendwie ein ganz netter Client, zum Beispiel unter macOS 10 und irgendwie überall so ein oder zwei Clients und mobil auch so ein oder zwei Clients. Aber da geht es auf jeden Fall schon mal auf Knopfdruck. Bei Mail ist das Problem noch viel größer. Da müsste es irgendwie so die Drei-Schritt-Lösung geben und am besten direkt in den Client eingebaut. Also S/MIME ist zwar schon oftmals eingebaut, aber GPG zum Beispiel, was ja auch recht verbreitet ist, muss man in der Regel mit Plugins nachrüsten. Und da ist es bei beiden oftmals mehr als eine Drei-Schritt-Lösung oder man muss anderen noch zusätzlich vertrauen.
Und jetzt ist es ja schon so, dass die meisten Leute wahrscheinlich gar nicht wissen, was GPG oder S/MIME sind, was du gerade erwähnt hast. Und wenn ich richtig verstanden habe, forderst du quasi, dass diese Verschlüsselungstechnologie so funktioniert, dass sie für den User transparent ist, also dass er quasi keinen Aufriss mehr damit hat.
Genau. Also sprich, ich installiere meinen Mail-Client, Outlook, was auch immer. Also A, muss man erstmal die Leute dazu bringen, dass sie wieder sowas machen und nicht auf Webmailer gehen. Also sie installieren sich ihren Web-Client, ihren Mail-Client und dann wird die Verschlüsselung gleich mit installiert. Irgendwie, naja, lokales Zertifikat oder was auch immer und fertig. Dann kann ich sofort verschlüsseln. Aber solange das nicht ist, bezweifle ich, dass das jemals sich durchsetzen wird.
Jetzt ist es so, du hast im Rahmen eines Blogartikels auch mal angeguckt, wie das für Smartphones aussieht. Hast du da irgendwas gefunden, dass man bei Smartphones auch verschlüsseln kann?
Ja, also für Android gibt's scheinbar einen E-Mail-Client, der es direkt eingebaut hat, der GPG direkt eingebaut hat. Zuerst mal weiß ich es nicht genau. Da habe ich heute zwar nochmal einen Android-Nutzer gefragt, der konnte es mir aber auch nicht sagen. Und es gibt zwei Instant-Messaging-Clients, die OTR können. Findet man, Gibber heißt der eine, und man findet das bei dem guardianproject.info. Und fürs iPhone gibt es einen potthässlichen Chat-Client, der halt Jabber kann. Also Google Talk und wenn man weiß wie, auch Facebook-Chat und ähnliches und dann halt OTR kann. Und es gibt da so zwei Aufsätze, womit man noch per GPG verschlüsseln kann, aber die sind auch beide hässlich wie die Nacht. Und naja, der Aluhutträger mag das vielleicht benutzen, weil er endlich verschlüsseln kann, aber der normale Nutzer wird sich das anschauen und fragen, was ist das denn?
Wie siehst du realistisch eingeschätzt die Zukunftschancen für Verschlüsselung auf mobilen Geräten?
Ja, schlecht.
Eher schlecht, meint Nils, aber trotzdem immer noch ein interessantes Thema und vor allen Dingen auch eine spannende Idee. Und falls euch der Kopf jetzt brummt, ihr es nochmal ganz genau wissen sollt, wollt, was ich euch empfehle, dann gibt es auf fritz.de die ganz passenden Links zu dem Thema und wie gesagt noch einen langen Artikel darüber, was es alles gibt, obwohl es auch noch nicht perfekt ist. Hier jetzt von Tribute Man und Beat at Demutz.
Okay. Yeah, c'est Gabda, éclectique bastard, MC Krieger et Tribuman, sur la même instrumentale, raga hip-hop style.
Oh 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 oh, yeah.
Tu sais, c'est juste un beat et des mots comme une claque qui sonne. Si c'est du lourd que t'écoutes dans ta caisse, je veux que tu klaxonnes. Krieger, Gab et Tribuman, articule, voyez les consonnes. Pour les champions et les championnes que personne ne soupçonne. Tu sais, c'est juste un beat et des mots comme une claque qui sonne. Si c'est du lourd que t'écoutes dans ta caisse, je veux que tu klaxonnes. Krieger, Gab et Tribuman, articule, voyez les consonnes. Pour les champions et les championnes que personne ne soupçonne.
On pose le la délicatement comme Kapla. Et quand on touche la bonne vibe, c'est cri attrape là. On n'est pas à se plaindre, plutôt pied dans le plat. C'est avec finesse que le beat met dans tous ses éclats. On arrondit les coins car groove est le contrat. Mais tu trouveras pas de guimauve dans tes constats. Car nous sommes fat quand il faut et pas à tout va. De nos rimes, nos flots, nous sommes les avocats. Rien ne sert de crier dans le vide, faut que tu te calmes. Pas que t'essayes d'allumer ta tige en mode napalm. Car partir à point mais ne pas s'enflammer, c'est une technique pour ne jamais dire jamais.
Tu sais, c'est juste un beat et des mots comme une claque qui sonne. Si c'est du lourd que t'écoutes dans ta caisse, je veux que tu klaxonnes. Trick et gaffe et tribu, man article, voyez les consonnes. Pour les champions et les championnes que personne ne soupçonne.
C'est juste un beat, lève-toi vite et kick, mets ta vitamine. Tribu, Krieg et Gab, c'est ça l'équipe, c'est de la vitamine. C'est de la rime facile qui révolutionne pas la terre. On profite des derniers rayons de soleil avant 7 mois d'hiver. On veut mettre dans nos sons un peu de gaieté, de lumière. Accompagné de nos sauces, d'un petit pet et d'une pinte de bière. On a besoin d'espoir en ces temps de fada. Spécial dédicace aux jeunes mères et aux potos fraîchement papa. On vendra pas notre âme et je te cache pas qu'on a vraiment la dalle. On fait ça pour le kiff, on taffe le rap en attendant notre âme. En attendant notre heure, on se fait plaise. Et quand ça sent trop la merde, au mic on ramène le flow fait braise.
Tu sais, c'est juste un beat et des mots comme une claque qui sonne. Si c'est du lourd que t'écoutes dans ta caisse, je veux que tu klaxonnes. Trick et gaffe et tribu, man article, voyez les consonnes. Pour les champions et les championnes que personne ne soupçonne. Tu sais, c'est juste un beat et des mots comme une claque qui sonne. Si c'est du lourd que t'écoutes dans ta caisse, je veux que tu klaxonnes. Krieg et Gab et Tribu, man articule, voyez les consonnes pour les champions et les champions. Tout est une question de façon de poser un flow lourd ou à l'opposé. Speed et léger qui te laisse pas le temps de te reposer. Toujours disposé à transposer ma pensée, jamais blasée sur une instru imposée ou proposée. Hardcore ou jazzé, j'aime me superposer. La lenteur sur la rapidité exposée. Une idée composée, se laisser guider, pas déposer. Raga peur après t'as déphasé, parfois se croiser. Varier le poids des mots sur le papier, vire le stylo, c'est le temps qu'il osait. Gab, da éclectique, bâtard, cricket, tribuman. Raga hip hop, plusieurs styles en mode pyromane. On traverse les douanes des genres comme Damien. Et si t'es fan, c'est à l'ancienne dans ton Walkman. C'est juste un beat et des mots comme une claque qui sonne. Si c'est du lourd que t'écoutes dans ta caisse, je veux que tu klaxonnes. Krieg et Gab et tribu, man article, voyez les consonnes. Pour les champions et les championnes que personne ne soupçonne. Tu sais, c'est juste un beat et des mots comme une claque qui sonne. Si c'est du lourd que t'écoutes dans ta caisse, je veux que tu klaxonnes. Krieg et Gab et tribu, man article, voyez les consonnes. Pour les champions et les championnes que personne ne soupçonne.
Tribuman, Krieger und Gab da mit Umbi et Demont und das ist Raga E-Hop Style, so hat der französische Musiker Tribuman zumindest seine Musik genannt und die gibt es als Download, Link dazu im Blog zur Sendung unter fritz.de. Bei meinen Streifzügen durchs Netz bin ich auf eine lustige Sache gestoßen, also sah zumindest interessant aus, und zwar ein neues soziales Netzwerk. Im Unterschied zu allen anderen sozialen Netzwerken soll es aber, so verspricht es, irgendwas mit der realen Welt zu tun haben. Es nennt sich Gemeinsam, also mit J, Gemeinsam, ist von einem gewissen Mr. Stief gemacht und der wohnt hier in Berlin, deswegen habe ich ihn einfach mal ins Studio geschleift und wollte von ihm wissen, erzähl doch mal, was ist eigentlich Gemeinsam?
Na, Gemeinsam ist halt das erste Real Life, irgendwie Social Network, was ich mir gedacht habe, ist auch so was ähnlich wie ein Spiel. Und wenn man sich trifft und die Handys kurz aneinander hält und bestätigt, dass man derjenige ist, dann kriegt man einen Punkt und man hat einen neuen Real-Life-Freund.
Das hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an. Wie genau geht das vor sich?
Okay, also die Handys aneinander halten, das macht man, indem man einen QR-Code liest. Ich weiß nicht, soll ich kurz erklären, was ein QR-Code ist?
Das sind diese
ist,
viereckigen Muster, die quadratisch genau. Sind und wo so schwarz-weiße Punkte drin sind.
Genau. Und wenn du auf gemeinsam.de gehst, dann kriegst du halt so einen QR-Code und den zeigst du deinem Kumpel oder deiner Freundin und die scannt den halt. Dazu brauchst du eigentlich bloß eine QR-Code-Scan-App und die gibt es eigentlich für Android, für iPhone, für alle möglichen Betriebssysteme. Filme kriegst du heutzutage schon so einen QR-Code-Reader. Den scannst du ab und schon bist du halt drin und musst nur noch bestätigen, also dass du bist. Und das Bestätigen, das funktioniert mit OAuth, so nennt sich dieses, also dieser Prozess. Und dazu,
das heißt einfach, man kann sich mit Twitter und Facebook sozusagen einloggen.
Genau.
Und
also bei dir halt, einloggen. Genau, also du klickst halt auf den Twitter-Button, dann wirst du weitergeleitet zu Twitter, gibst dort deinen Benutzernamen und dein Passwort ein und dann sagt mir Twitter, Achtung, derjenige ist wirklich der und ich kriege aber keine extra Daten, sondern ich kriege halt nur den Namen von demjenigen.
Okay, ich fasse nochmal zusammen. Ich brauche ein Smartphone, ich brauche deine Webseite und einen Twitter- oder Facebook-Account und dann wozu ist das Ganze gut?
Also ich will so ein bisschen, dass die Leute sich halt nur nicht also mit Twitter oder Facebook zu Hause auf der Couch hinsetzen und sagen, hey Mann, ich bin der Coolste und so, sondern ich will, dass sich die Leute treffen. Die sollen rausgehen, die sollen was gemeinsam machen. Und deswegen würde ich es halt belohnen mit Punkten. Und Punkte sind wie immer richtig geil.
Außerdem habe ich gelesen, man kann da irgendwie 100 Euro abgreifen. Warum das?
Genau, also ich habe mir gedacht, das Ganze ist ja erstmal sozusagen in meinem Kopf entstanden und habe ich 2 Tage lang irgendwie programmiert und ich will, dass das jetzt mal so ein bisschen anfängt und will die Leute so ein bisschen anreizen, was zu machen. Und da habe ich mir gedacht, der Erste, der 100 Real-Life-Freunde hat, also halt Real-Life-Freunde kriegst du, indem du halt den QR-Code scannst oder zeigst. Mhm. Und der Erste, der halt irgendwie 100 Real-Life-Freunde hat, der bekommt halt von mir einfach 100 Euro geschenkt. Und lustig ist halt auch gewesen, ich habe das halt auch schon vorgestellt in der C-Base und Hackerspace in Berlin. Und da sind jetzt so einige Irre, die sind da irgendwie jeden Abend da, zum Beispiel der Sylvan, und der steht halt hinter der Bar und der quatscht die ganzen Leute immer an und sagt mal, hey komm, lass uns Real-Life-Friends werden. Der hat irgendwie gefunden, habe ich mal geguckt, hatte 58 Real-Life-Freunde schon gehabt. Also halt nur nach 10 Tagen, oh Gott, meine 100 Euro sind bald weg.
Uiuiui, jetzt ist es so, das Ding läuft noch gar nicht so lange. Wann hast du da angefangen, das zu basteln?
Genau, also die Idee hatte ich schon ein bisschen früher. Also meine Frau, die bastelt so kleine, also halt so Tierchen, und ich wollte dazu eine App schreiben, dass ich die Tierchen dann halt irgendwie auf der App irgendwie treffen können. Und dachte ich mir, hey, na, du kannst ja auch mal mit richtigen Menschen machen. Mhm. Und dann hatte ich die Idee an einem Sonntag vor irgendwie 10, 11 Tagen und dann 2 Abende programmiert. Ich bin halt so einer, der muss halt erstmal einen Prototyp machen. Wenn ich eine Idee habe, dann muss ich die erstmal umsetzen, und das war auch gar nicht so schwer. Habe ich gemacht und den Leuten hat es gefallen. Ich habe es meinem Chef erzählt, meinem Frankie Gobernova kommt, der hat gesagt, hey, cool, das kannst du jetzt in deiner Arbeitszeit sogar weiterentwickeln.
Das ist der Bruder. Dein kleines Privatprojekt, nur 10 Tage alt. Es sieht auch noch, muss man sagen, so aus. Also es sagen noch sehr spartanisch alles, aber es funktioniert schon. Und planst du jetzt richtig da was Großes draus zu machen, oder ist es einfach noch so, dass es funktionieren soll und dann ist auch gut?
Also es soll jetzt erstmal funktionieren. Und mein Chef, der hat sich gedacht, hey, da kann ich unterstützen. Und jetzt haben wir halt einen Grafiker beauftragt, einen richtig coolen, den Cosma und den Guido Hendrik. Und die basteln jetzt gerade also halt so eine richtig schöne Web-App dafür. Und nur die wird in den nächsten Wochen fertig sein. Und dann haben wir auch ein richtig schönes Gesicht. Ich weiß nicht, willst du noch mal kurz erklären, wie das Logo aussieht von gemeinsam? Ich kann dir das ja mal zeigen.
Nee. Ich würde sagen, das kann man sozusagen, das kann man selber nachgucken. Link dazu gibt es natürlich auch im Blog zur Sendung. Was ich mich jetzt gerade noch frage, ist, das ist ja sozusagen, das funktioniert über ein Handy und es gibt diese 100 Euro. Da kann man doch bestimmt auch irgendwie bescheißen. Hast du da schon dran gedacht?
Genau, aber ich finde das gar nicht schlimm, weil nämlich, wenn die Leute bescheißen, dann bescheißen sie ja gemeinsam. Wa? Also du kannst ja nicht alleine bescheißen. Und lass die Leute doch ruhig gemeinsam bescheißen. Wisst ihr, also halt, dann müssen sie ein bisschen Grips irgendwie reinbringen, machen wir das gemeinsam.
Also klar, haben sie sich damit beschäftigt. Gemeinsam ist das große Prinzip und wie gesagt, guckt es euch selber an und alle Infos dazu gibt's im Blog zur Sendung und das findet ihr unter fritz.de. We'll be right back. bei den Leuten vom Netlabel Raw Matruid ist nicht ganz klar, ob die ihre Musik echt stundenlang hören und dazu total ausgefeilte Texte schreiben oder ob sie so eine Art Bingo spielen. Ich will jetzt nicht Bullshit-Bingo sagen, aber sie schreiben zum Beispiel so Texte wie, das sei Psychedelica im Break-Modus, aber immer mit einer eigenen Melodie, oder ein Song namens South Noctum sei einer der Songs, der aus einer kleinen Melodie in einer schlaflosen Nacht entstünde und so weiter und so fort. Also auf jeden Fall liegt denen anscheinend was an der Musik und wie wir gerade gehört haben, kann die sich auch hören lassen. Armed war das mit Cyberdelian Symphony of Ages und diesen Track und noch viel mehr gibt's als Download und den Link dazu im Blog zu dieser Sendung.
Fritz. Podcast. Markus Richter. Trackback.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es neulich auch mal gemacht und ich fand es nicht unspannend. Guten Abend. Und hier geht es jetzt um eine Auszeichnung. The Bob's Best of Blogs von der Deutschen Welle ist jedes Jahr eine, ja, so ein Blogger, wir benennen dich und geben dir was Tolles. Und da gibt es immer auch eine Jury, da sind wiederum auch manchmal Blogger dabei. Zum Beispiel dieses Jahr Patricia Camarata. Kennt du den Namen vielleicht nicht, aber vielleicht unter dem Namen Das Nuff, war schon auch mal hier in der Sendung und ist jetzt, wie gesagt, bei der Jury dieser Blogger-Auszeichnung The Bobs und ich habe mal mit ihr telefoniert und wollte von ihr wissen, was genau wird denn da eigentlich ausgezeichnet, wenn man so einen Bob bekommt? Warum ist man dann toll?
Also man gewinnt aufgrund verschiedener Kriterien, weil es ja insgesamt 17 Kategorien gibt. Das sind einmal die 11 unterschiedlichen Sprachräume, davon ist einer Deutschland. Da geht es einfach darum, dass ein Blog gewinnen kann, was irgendwie unterhaltsam, aktuell ist, klug oder besonders passioniert geschrieben. Und die 6 Hauptkategorien beschäftigen sich im Kern mit dem Thema Meinungs- und Pressefreiheit und Wahrung von Menschenrechten. Die sind sehr genau beschrieben auf der Website. Eine Hauptkategorie wäre zum Beispiel Best Social Activism Campaign. Da kann man Initiativen nominieren, die in beispielhafter Weise soziale Netzwerke zur Stärkung von Demokratie oder Freiheit nutzen. Ja.
Also das heißt, thematisch zum großen Teil eingeschränkt, aber es gibt auch die eine Rubrik, wo wirklich jeder mitmachen darf. Wie kann man da jetzt einen Blog vorschlagen? Kann man da auch selber mitmachen?
Man kann sich sogar selbst nominieren oder eben andere Blogs, die man für auszeichnungswert hält. Ja, geht beides.
Und welche Kriterien muss ich dafür erfüllen oder geht wirklich einfach jedes Blog?
Also in dem des Sprachraums geht tatsächlich jedes Blog. Da gibt es keine Einschränkung thematisch.
Juhu, das heißt, ihr wisst genau, welches Blog ihr jetzt vorschlagen solltet. Wie wird der Sieger dann letztendlich aus all den Vorschlägen ausgewählt?
Ja, das ist auch ein bisschen ein komplizierterer Prozess. Es ist so, dass eben jetzt bis 13. März noch die Vorschlagsphase läuft, wo eben Blogs eingereicht werden können. Dann werden diese eingereichten Vorschläge an die jeweiligen Jurymitglieder der Sprachräume übergeben. Das sind dann in der Regel einige hundert, die man dann sichtet. Und für den jeweiligen Sprachraum nominiert dann das Jurymitglied 11 Blogs. Und für die sprachübergreifenden Kategorien jeweils nochmal ein Blog. Das wird dann im Online-Voting wieder quasi publik gemacht und ganz demokratisch entschieden. Aber für diese Hauptkategorien gibt es zusätzlich den Jurypreis. Das heißt, dass ich mit meiner Nominierung da eben hingehe, die vorstelle, auch die Gründe nenne, warum ich die für besonders wichtig und auszeichnungswert halte. Und wir würden dann zu 11 in mehreren Stufen darüber diskutieren, wer denn jetzt der finale Gewinner sein soll.
Okay, und dann gibt es dann jede Menge Gewinner, gewählt und nominiert. Was genau mache ich dann, wenn ich ein Bob bin?
Ja, das ist jedem sozusagen selbst überlassen, aber weil es gibt ja jetzt kein Geld oder keinen Sachpreis, der damit verbunden ist. Tatsächlich steht im Vordergrund das Thema Anerkennung für das, was man da tut. Aber was auch eben besonders wichtig ist, für gerade die Blogs, die was beitragen wollen zur Meinungs- und Pressefreiheit, dass durch die Bobs eine Öffentlichkeit erzeugt wird, ein Medieninteresse erzeugt wird, vor allem eben auch über die Landesgrenzen hinweg, dass es ja zur Bekanntheit beiträgt und im Zweifelsfall natürlich auch, sage ich mal, etablierte Medien sich eben für diese Blogger interessieren. Und da ja Blogger keine Lobby so haben wie Journalisten, kann das im einen oder anderen Fall vielleicht aber wenigstens ein bisschen zu deren Schutz im Land auch beitragen, weil einfach das, der Fokus auf diese Blogger auch gerichtet wird. Und das ist, was die Bobs schaffen können.
Und dazu werden wir dann berichten, wer ein Bob geworden ist. Jetzt ist es aber noch Zeit einzureichen. Und wo ihr das tun könnt, erfahrt ihr einfach, wenn ihr ins Blog zur Sendung klickt, auf fritz.de. Homicide von Zoe Lila. Das ganze Album heißt Digital Guilt und gibt es sowohl als normales Album zum Kaufen als auch als Download, der dann unter Creative Commons Lizenz steht. Eine echte Neuheit. Und dazu kommt noch, es ist außerdem gute Musik. Wenn wir hier in der Sendung über Datenschutz und Datenhandel sprechen, dann werdet ihr wahrscheinlich hellhörig denken, aha, Google und Facebook schon wieder. Ausnahmsweise nicht. Denn es gibt einen Blogger, Richard Gutjahr mit Namen, der hat jetzt über Datenhandel geschrieben und meint, es gibt etwas, das ist hier in Deutschland ansässig und das ist noch viel, viel schlimmer. Was das ist, wird uns selbst erklären, denn er ist am Telefon. Hallo und guten Abend.
Hallo Markus.
So, wer ist denn jetzt dieser schlimme Datenhändler und warum ist er noch schlimmer als Facebook und Google?
Es gibt tatsächlich eine Datenmafia, die hat sich über Jahrzehnte hinweg etabliert und die ist so tief drin in unserer DNA der Bundesrepublik, dass wir gar nicht mehr drüber sprechen. Die haben wir glattweg vergessen. Und zwar handelt es sich dabei um Verlage, um Versandhandelhäuser, die Deutsche Post ist damit drin, die Deutsche Bahn handelt mit unseren Daten und. Es ist eine Liste, von 1300 Unternehmen und die tauschen munter miteinander Daten aus und keiner kriegt's mit.
Und was für Daten und warum ist das schlimm für uns?
Naja, es sind so Daten wie, also es fängt natürlich ganz harmlos an mit Postadressen, geht aber bis zu privaten E-Mail-Adressen und das nicht genug. Zu diesen Adressen werden dann also noch sogenannte Zusatzkriterien zugeordnet, zum Beispiel was wir kaufen, was wir hören, ob wir Raucher sind, ob wir in einer Beziehung leben. Das geht bis dazu hin, wo wir gerne Urlaub machen, wie viel Geld wir ausgeben, ob wir verheiratet sind, eine Freundin haben etc. pp. Und diese Datensplitter werden alle zusammengeführt und gesammelt über unser Geburtsdatum oder über Preisausschreiben oder über unsere Telefonnummern etc. pp. Die checken sogar Bestattungsinstitute, ob da mal wieder einer gestorben ist, um wirklich täglich die Kartei Leichen im wahrsten Sinne des Wortes, so böse das klingt, auszusortieren. Und das ist meistens sehr viel präziser als das, was Google oder Facebook über uns haben.
Jetzt ist ja so, wenn Google oder Facebook mit Datensammelei anfangen, kommt sofort der Aufschrei auch von der Politik. Nein, das geht nicht, das verstößt gegen deutsches Recht. Wenn diese ganzen Firmen jetzt in Deutschland sind, dann müsste man ja rechtlich was machen können. Oder ist das erlaubt, was sie tun?
Ja, das ist, möchte man so meinen, komischerweise liest und hört man sehr, sehr wenig in den Medien über diese Datenhändler. Und das hat auch einen Grund. Denn erstens stecken da die ganz großen Player mit dahinter, also Deutsche Post, Telekom, Deutsche Bahn, die sind da alle mit drinnen. Und das sind auch ehemalige Staatsunternehmen. Also das heißt, auch der Staat hält ja auch noch Anteile an diesen Unternehmen. Hinzu kommen aber auch noch Medienunternehmen, Bertelsmann ist da zu nennen, aber auch der Burda Verlag und, auch Axel Springer, die tun im Grunde genommen alles das machen, was sie Google und Facebook immer und immer wieder vorhalten und kein Politiker ist so blöd, sich mit den großen Medienhäusern anzulegen.
Das heißt aber, es gibt auch keine Gesetzgebung dagegen, oder wie?
Es gibt ja das sogenannte Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Und das führt ja auch immer unsere Bundesverbraucherschutzministerin Ilse Aigner immer wieder an, wenn es um so böse, böse Menschen wie die Zuckerbergs oder die Larry Pages und sonst was gibt oder diese bösen Twitterer. Aber dieses informationelle Recht auf Selbstbestimmung scheint eben nicht zu gelten, wenn es um das sogenannte Listenprivileg geht. Listenprivileg ist eine Ausnahmeregelung. Das heißt, hier werden diesen Firmen, und zwar größtenteils deutschen Firmen, tatsächlich wird gestattet, dass sie also ein Zusatzkriterium zu einem Namen, Adresse und Telefonnummer noch dazufügen dürfen. Und ein Kriterium, das mag nicht so schlimm klingen, aber wenn man jetzt sozusagen eine Tochterfirma hat, die aus all diesen Einzelkriterien wiederum, also die sammelt und auf eine Person sozusagen zusammenführt, dann hat man plötzlich ein Profil von bis zu 300 oder sogar mehr Kriterien zu jedem einzelnen Menschen von uns. Und da gibt es Firmen, die rühmen sich ganz offen im Internet, dass sie über 50 Millionen Datensätze mit über 300 Kriterien von jedem von uns besitzt.
Na, da kann man nur sagen, juhu. Jetzt ist ja eine Sache, die man machen kann als einzelner Bürger dieses Landes, man hat ein Recht auf Datenauskunft. Das heißt, man kann Unternehmen anfragen, was sie für Daten über einen gespeichert haben. Das Problem, was man hat, ist, man weiß gar nicht, was es für Unternehmen gibt. Aber es gibt ja diese Auskunftsplattform, Selbstauskunft.net, die hatten wir auch schon mal in der Sendung, wo man einfach seine Adresse angibt und die schreiben dann diese ganzen Adresshändler an. Also über 300 sind das, glaube ich. Jetzt habe ich das auch mal gemacht und habe dann von vielen Unternehmen die Antwort bekommen, also von dir haben wir keine Daten. Jetzt haben die aber meine Adresse, weil ich das erste Mal an sie geschrieben habe. Ist es denn sinnvoll, so einen Dienst zu benutzen?
Ja, also zum einen muss ich sagen, im Grunde genommen, irgendwo muss man ja ansetzen und welche andere Möglichkeit siehst du, sich zu wehren? Ich glaube, wenn die deinen Namen, deine Adresse oder deine Telefonnummer haben wollen, dann hätten die die schon längst. Das heißt also, dass die jetzt deinen Namen und deine Adresse haben, so what? Das Perfide ist daran tatsächlich, eigentlich ist das ja schon verkehrt. Du hast es ja richtig genannt. Also, dass man die jetzt anschreiben muss, das ist ja eigentlich schon irgendwie ein Unding, weil keiner von uns weiß, wo überall unsere Daten liegen. Eigentlich müsste es ja genau umgekehrt sein. Das heißt, sobald jemand meine Daten gespeichert hat, dann muss der mir das mitteilen und muss mir auch sagen, was für Daten er gespeichert hat. Das ist in der Tat, finde ich, die Schizophrenie, dass das nicht in die andere Richtung läuft, weil dann in der Tat können die Daten sammeln, wie sie wollen. Und wenn ich dann etwas davon erfahre, weil sie mir das mitteilen müssen, dann kann ich ja auch dann aktiv werden und dem widersprechen. Aber dass ich jetzt umgekehrt sozusagen auf Verdacht hin 300 Firmen anschreiben, anfaxen muss, das ist irgendwie eigentlich schon der große Irrsinn. Und dagegen, glaube ich, sollten die Politiker was unternehmen, bevor sie erstmal irgendwie groß auf die USA und auf das böse Facebook ihre Finger richten.
Die Idee, dass die Firmen mir die Daten zuschicken müssen, die sie über mich speichern, die gibt es ja schon länger, heißt Datenbrief, wurde vom CCC, glaube ich, im letzten Jahr schon vorgestellt. Dass in der Richtung noch nichts passiert ist, legt irgendwie den Verdacht nahe, dass es auch in Zukunft so sein wird. Mit einer Bitte um kurze Antwort, wie siehst du die Zukunft in diesem Problemfeld?
Ich glaube, da müssen wir noch ganz, ganz viele Hausaufgaben machen. Ich hoffe, dass so Parteien wie die Piraten mal den Politikern einfach zeigen, dass das auch anders geht. Ich bin unpolitisch, aber ich glaube tatsächlich, bevor nicht irgendwie politisch mal auch eine andere Kraft ans Ruder kommt, werden die das wahrscheinlich nicht ernst genug nehmen. Und ich hoffe, dass sich das bald ändert.
Sagt Richard Guter, der einen langen, langen Artikel über die Adresshändler geschrieben haben, die tatsächlich mit euren Daten Geld verdienen. Ich empfehle euch nach diesem ausführlichen Gespräch noch den ausführlichen Artikel und den Link dorthin gibt es bei uns auf der Seite auf fritz.de. Eine schöne gitarrenlastige Überraschung aus Ungarn. Aus Ungarn kennen wir bis jetzt hier an Netzmusik nur alles, was vom Netlabel Buda Beats kommt. Das ist meistens Hip-Hop, Breakbeats oder Downbeats. Jetzt haben sich Budapester Indie-Größen zusammengetan und haben ein Debütalbum aufgenommen. Things We Had Time For heißt es. Und daraus haben wir einen Track gehört. The Poster Boy war das mit Pale Blue Eyes. Es gibt dazu natürlich, deswegen haben wir sie gespielt, einen Download und den findet ihr auf fritz.de. Mit Markus Richter, der hofft, dass er nicht über sowas blocken muss. Guten Abend.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Die kleine Rubrik, wo wir in jeder Sendung jemanden vorstellen, der im Internet irgendwo sein Unwesen treibt, bloggt, podcastet oder sonst wie eine Seite betreibt. Und wir suchen uns die Leute auch nicht selber aus, sondern fragen dann immer den Gast, sage mal, nächste Woche um diese Zeit, wen sollen wir denn da interviewen? Letzte Woche war Carola Heine hier von Moving Target und die hat dazu Folgendes gesagt.
Das ist Sigmaringer 1, das ist ein Berliner Blog über das Unternehmerinnenhaus in der Sigmaringer Straße 1.
Und davon haben wir genau jetzt jemand zu Gast, nämlich Barbara. Hallo und guten Abend.
Hallo.
Du bist also von diesem Blog Sigmaringer 1 und Carola hat letzte Woche auch erzählt, es sei ja ganz wichtig, das zu empfehlen, weil es ein Aktionsblog ist. Worum geht denn die Aktion, die das Blog da macht?
Ja, das Blog ist gerade mal eine Woche alt und wir haben vor
schon im Radio.
Ja, und schon im Radio, genial. Und wir haben vor etwas mehr als einer Woche erfahren, dass der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf unser Haus verkaufen will, um halt Geld zu machen, weil wir.
Musst du kurz erklären, was ist unser Haus?
Unser Haus heißt, das ist eben Sigmaringer Straße 1, ein ehemaliges Gesundheitsamt, in dem mittlerweile ein Atelierhaus untergebracht ist, also ungefähr 30 Künstler und Künstlerinnen. Und ein Unternehmerinnenzentrum mit knapp 70 Frauen und nochmal ein paar Angestellten. Also insgesamt geht es um 100 Menschen. Mhm. Also kreative Künstlerinnen, Rechtsanwältinnen, alle möglichen Menschen, die da arbeiten. Und es ist auch noch eine Stadtbibliothek drin.
Und warum soll das verkauft werden?
Weil der Bezirk Geld braucht.
Ah, und das ist sozusagen eine richtig gute Lage.
Es ist eine sehr gute Lage. Es ist Höhe Blissestraße, also in der Nähe sind zwei U-Bahn-Stationen. Es ist ein relativ großes Grundstück und ja, der Bezirk braucht eben Geld und deswegen versuchen die das jetzt halt zu verkaufen und wir wollen das verhindern, weil wir gerne dort weiterarbeiten möchten.
Umziehen wäre keine Alternative.
Ja, wohin? Also gerade für die Ateliers, also für die Künstler heißt es in der Innenstadt, das kennen wir ja aus vielen anderen Fällen im Moment, es gibt keine bezahlbaren Ateliers in der Innenstadt von Berlin. Die werden alle in die Randlage gedrängt. Also einerseits legt Berlin Wert darauf, kreative Hauptstadt zu sein. Andererseits werden die Künstler eigentlich aus der Innenstadt vertrieben. Und hier haben sie halt noch die Möglichkeit, also gute Räumlichkeiten zu haben zu einem bezahlbaren Preis. Also wir werden übrigens nicht gefördert oder gesponsert oder subventioniert, sondern das Haus ist in einem schlechten Zustand. Deswegen zahlen wir Marktmiete, aber die ist nicht besonders hoch. Und ja, deswegen würden wir gerne da bleiben.
Und jetzt hast du angefangen, darüber zu bloggen. Machst du das alleine oder macht ihr das irgendwie mit mehreren Leuten? Wer schreibt das Blog?
Also bis jetzt hauptsächlich ich, aber Jürgen Keller vom Atelierhaus, also einer der Künstler, ist sozusagen zuständig für die Künstler. Und die Frauen selber, also unsere Unternehmerinnen, die schreiben was, schicken es mir im Moment, weil die sind jetzt auch nicht alle so furchtbar technikaffin und trauen sich nicht unbedingt an die Blog-Software dran, wobei wir jetzt einfach nur so einen günstigen, kostenlosen WordPress-Blog aufgesetzt haben. Das ist halt das Schöne jetzt auch, dass man in sehr kurzer Zeit sich eben politisch aktiv zeigen kann. Also dass man sehr schnell kommunizieren kann, dass man mit sehr einfachen Mitteln nach außen treten kann. Also wie gesagt, nach einer Woche schon im Radio.
Das wollte ich gerade fragen. Also das ist ja sozusagen, der Zufall hat es so gewollt, weil wir einfach sozusagen jemand im Interview hatten letzte Woche, der euch schon kennt. Und das ist natürlich auch das Reizvolle an dieser Rubrik. Aber wie ist es denn im Allgemeinen? Du schreibst jetzt so dafür, ist das nicht eher so, man hat dann irgendwie was zum Luftablassen oder glaubst du wirklich, ihr reißt damit was?
Ja, das wird sich zeigen. Das kann, sage ich ganz ehrlich, weiß ich noch nicht. Also wir sind jetzt natürlich schon, dadurch, dass ich auch wie bei Twitter und Facebook bin, habe ich also schon viel Werbetrommel gerührt für unser Blog und habe also, naja, also wir haben jetzt nach einer Woche 2000 Leser gehabt. Das finde ich gar nicht so schlecht für eine Woche. Also
auf jeden Fall, kann man mal machen.
Könnte besser sein, aber ich glaube, das wird sich jetzt auch nochmal ändern. Wir haben schon dadurch, dass ich natürlich auch viele andere Blogger kenne, haben die natürlich auch über uns berichtet und also ich finde, für eine Woche ist es schon ganz gut, aber da wird, denke ich, auch noch einiges passieren.
Aber es ist auf jeden Fall was, wo du sagen würdest, okay, wenn ihr ein ähnliches Problem habt, macht es.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt hast du gesagt, du kennst auch einige andere Blogger. Das legt die Vermutung nahe, dass das nicht das einzige Blog ist, was du schreibst.
Ja, wobei ich jetzt nicht so eine von diesen berühmten Alpha-Bloggern bin, sondern ich habe mal hier in 2 Jahren Diät-Tagebuch geführt mit einer Freundin. ich arbeite ja im Bereich ich sag mal Online-Journalismus und PR und habe da natürlich eine ganze Weile so diese üblichen Tipps auch geblockt und aber gemerkt, dass ich das ein bisschen langweilig finde. Also das ist jetzt schon nochmal eine andere Liga. Das macht nochmal ganz anders Spaß und bringt auch wirklich was.
Ist aber jetzt im Moment dein einziges Blog?
Das einzige, was ich jetzt im Moment aktiv pflege, ja.
Okay, was wird dann das nächste Blog, wenn das also hoffentlich dann gut ausgegangen ist?
Also erstmal denke ich möchte das jetzt erstmal weitermachen und das wird sich ja noch eine Weile hinziehen. Ja, und dann bin ich mit einer Freundin dran. Wir sind gerade so beim Thema Ernährung und Entwicklung ja, von Frauen ab, ja, so wie sich so das, ja, wie soll ich das sagen? Also im Prinzip wollen wir unseren Abnehmblock nochmal neu aufsetzen und dann nochmal was anderes draus machen, aber da sind wir noch in der Konzeptionsphase.
Okay, können wir mal gucken. Gibt ja auch noch genug zu tun. Wir kommen jetzt hier zu einem traditionellen Bereich, nämlich der sogenannten Kurzfragerunde. Ich stelle dich vor ein paar Alternativen. Du entscheidest dich oder nimmst keine Alternativen an. Bist du bereit?
Ja.
Heißt es der oder das Block?
Das.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Twitter.
Windows, Linux oder OS 10?
OSC.
Wie viele Twitter-Accounts betreibst du denn?
2.
Bist du Hardcore- oder Casual-Gamer?
Weder noch.
DNS-Sperre oder Deep Packet Inspection?
Passe.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge nochmal liest?
Ach ja.
Okay. Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Rechner bzw. deinen Browser anmachst?
Im Moment eine Seite, ich unterrichte ja auch im Internet und lerne viel im Internet. Im Moment eine Seite, ich mache ein Online-Training gerade, also als Teilnehmerin. Mhm. Und die Seite, auf der ich, also in der ich im Moment selber eine Schulung mache, die geht im Moment morgens auf, damit ich nicht vergesse, meine Hausaufgaben zu machen.
Im Online etwas lernen, funktioniert das wirklich?
Ja, sehr gut sogar, weil ich kann zu der Zeit lernen, zu der ich Lust habe, in der Geschwindigkeit, in der ich fähig bin und bereit bin, wenn ich noch nebenher arbeiten muss. Ich finde, das funktioniert sogar sehr
hervorragend. Aber da gibt es doch wahrscheinlich dann der innere Schweinehund, der sagt so, im Tab nebenan ist die bunte Grafik und die neue Nachricht. Wie kriegst du den in den Griff?
Also man braucht natürlich gute Moderatoren oder Coaches, die einen immer wieder in den Hintern treten. Also so.
Okay, da hilft auch online nichts. So, letzte Frage, wichtigste Frage. Nee, Quatsch, die kommt, hätte ich mich beide selber reingeritten. Jetzt brauchen wir natürlich erst noch die Vorstellung für die nächste Sendung.
Okay, du meinst jetzt die beiden Blogs,
genau,
die ich gerne drin hätte.
So sieht's aus.
Nachdem wir ja nun ein Unternehmerinnenzentrum sind und nächste Woche, 8. März, Internationaler Frauentag, habe ich mich für 2 feministische Blogs entschieden. Mhm. Einmal die Mädchenmannschaft und einmal das Blog von der, jetzt muss ich den Namen nochmal raussuchen, Kypra Gümüşay, ja, ein Fremdwörterbuch.
Und
beides feministische Blogs. Das eine ist ein Gruppenblog, also schreiben Feministinnen und Feministinnen Junge. Und das andere ist eine feministische Muslimin, die beide sehr spannend schreiben, finde ich.
So, jetzt ist es aber so, beide waren hier schon zu Gast beim Blogger Privat. Das heißt, liebe Hörer, jetzt seid ihr wieder gefragt. Entweder wir wählen einen von beiden aus und laden ihn nochmal ein oder ihr schickt mir im Verlauf der nächsten Woche einen Vorschlag an trackback@fritz.de für einen neuen Blogger Privat. Und jetzt kommen wir zur wichtigsten Frage des Interviews. Welche Frage habe ich vergessen zu stellen?
Wie es mit uns ganz konkret weitergeht.
Wie geht's denn ganz konkret weiter?
Am Montag haben wir um 17 Uhr eingeladen. Also wir wollen mit den Politikern, die bei uns zu entscheiden haben, ein Gespräch führen. Und da sind natürlich alle herzlich eingeladen, sich an diesem Gespräch zu beteiligen. Also Sigmaringer Straße 1, Charlottenburg-Wilmersdorf. Alle sind herzlich willkommen.
Na dann dabei viel Glück, gutes Gelingen und hoffentlich geht es gut aus.
Dankeschön.
Ich säg die Zierrosenbüsche im Garten ab, ich säg das Licht im Wohnzimmer aus. Ich zersäge meinen Rucksack, zersäge den Topf, in dem die Markklößchensuppe noch kocht. Und ich säg mir ein Cabrio aus meiner Scheißkarre und ich säg mir ein Loch in meinen Kopf. Ich zersäge meinen Block, ich zersäg meinen Stift, ich zersäg meinen Stuhl und meinen Tisch. Mich. Alles, was da ist, muss kaputt gehen. 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 Und ich schmeiß die Kreissäge an. Ich schmeiß die Kreissäge an. Und ich schmeiß die Kreissäge an.
ey.
Tja, damit ist eigentlich alles über die Band und den Song Kreissäge gesagt. Also Band heißt Kreissäge, Song heißt Kreissäge. Und ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee war, dass der Christoph Schrag sich die Jungs und das Mädel morgen eingeladen hat zu Unsigned. Sie werden auf jeden Fall vorbeikommen, sie werden ihr Album vorstellen. Die Band gibt's noch gar nicht so lange. Haben wir auch schon ein Album fertig und ich hoffe, sie lassen das Studio ganz. Also wenn nicht, dann hören wir uns nächste Woche von anderer Stelle. Das natürlich, weil die Sendung hier auch gleich vorbei ist. Nach mir kommt Paul van Dyk mit dem Soundgarden. Ich habe noch einen Netzmusiksong für euch und der kommt wie immer aus dem Projekt von Flow, der ja den Plan hatte, dieses Jahr jeden Tag ein neues Netzmusikstück rauszukramen. Wir fanden die Idee von Anfang an sehr gut, auch wenn wir uns gefragt haben, sagt mal Leute, jeden Tag eine geile Netzmusik, ist das denn wirklich zu schaffen? Und also selbst wenn wir nur ein Stück pro Woche spielen, ist das denn drin? Aber wir müssen sagen, nach 63 Tagen, es geht. Flo und sein Team veröffentlichen nach und nach sehr, sehr gute Netzmusik-Klassiker, schaffen es aber auch immer wieder neue und bisher ungehörte Songs rauszukramen, die gut sind und die uns überraschen. Sauber, wir freuen uns auf die nächsten 303 Tage und bringen natürlich auch heute wieder am Schluss der Sendung ein Beispiel daraus von Cacique. Mudia Dupli heißt der Track und mir bleibt nur noch eins zu sagen. Ich bin Markus Richter, lasst euch nicht überwachen und macht immer schön eure Backups. Tschüss! We'll be right back.
Von fritz.de.